Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen heute.
Sackgasse. Die Bundesregierung will ihre Cybersicherheitspolitik neu aufstellen. Umleitung. Die Abwehrkonzepte des Bundes gegen Digitalangriffe stehen in der Kritik. Ungeprüft. Wie sich der KI-Einsatz auf den weltweiten CO2-Ausstoß auswirkt. Und das digitale Logbuch. Umleitung.
Vollkommen unklar, was genau möchte die Bundesregierung, außer die komplette Gefahrenabwehr im Cyberraum auf die Bundesebene ziehen.
So bringt Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung seine Einschätzung der Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung auf den Punkt. Zurzeit absolvieren ja Innenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zahlreiche Besuche bei Cybersicherheitszentralen, Behörden, militärischen Dienststellen, bei Konferenzen und Tagungen, um die neue Strategie der Bundesregierung in Sachen IT-Sicherheit vorzustellen und dafür zu werben. Das aber scheint weder bei den Sicherheitsfachleuten noch in der Öffentlichkeit so richtig gut anzukommen. Die Skepsis, die ist groß. Woran liegt das, Peter Welchering?
Diese Skepsis, die hat mehrere Ursachen. Zum einen gehen einfach die strategischen Vorstellungen der verschiedenen Ministerien ziemlich weit auseinander. Und eine Abstimmung zwischen den beteiligten Ministerien, die hat so gut wie nicht stattgefunden. Das heißt, hier wären eigentlich Innenministerium, Auswärtiges Amt, Justizministerium, Verteidigungsministerium, Forschungsministerium und nicht zuletzt das Ministerium, das ja mit der Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung in der öffentlichen Wahrnehmung bisher am wenigsten zu tun hatte, nämlich das Verkehrs- und Digitalministerium, gefordert, sich mal zusammenzusetzen, sich zu koordinieren und endlich eine einheitliche Strategie vorzulegen. Aber genau das ist eben nicht passiert. Es gibt bisher ganz unterschiedliche strategische Ansätze und es gibt natürlich die üblichen Reibereien unter den Ministerien. Und so wird die Bundesregierung den wesentlichen Mangel der bisherigen Cybersicherheitsplanung eben nicht wegbekommen. Und der wesentliche Mangel besteht darin, 75 unterschiedliche Stellen in den Behörden sind laut Stiftung Neue Verantwortung zuständig für Cybersicherheit. Die haben das mal durchgezählt. Und die Zuständigkeiten, die sind überhaupt nicht klar geregelt. Es zerfasert also völlig. Wohl auch deshalb will Innenministerin Faeser jetzt vorpreschen und bis zur Sommerpause eine entsprechende Agenda des Innenministeriums vorlegen. Das war sofort dann natürlich mit Kommentierung versehen aus anderen Ministerien. Das könnte gar nicht klappen, viel zu kurzfristig und voller Widersprüche.
Ja, was diese Widersprüche und die Ansätze der Cybersicherheitsstrategie angeht, da haben wir uns auch mal in den Ministerien, aber auch bei Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen und deren Sicherheitsexpertinnen und Experten umgehört. Und herausgekommen ist das folgende Bild.
Schluss mit dem Hackback, heißt es aus dem Innenministerium. Denn ein Hackback, also das Zurückhacken nach einem Angriff, sei eine Vergeltungsmaßnahme und die wolle man nicht. Das sei kein adäquates sicherheitspolitisches Rezept. Da atmet die Zivilgesellschaft auf, denn sie hat lange gegen die Hackback-Strategie der alten Bundesregierung gekämpft. Jetzt scheint sie vom Tisch. Aber es scheint eben nur so. Gefragt, wie denn auf einen digitalen Angriff reagiert werden soll, antwortet der Chief Information Officer der Bundesregierung, Staatssekretär Dr. Markus Richter.
Es geht nicht darum, jetzt einfach eine Angreifergruppe irgendwie lahmzulegen, sondern es geht in einem ganz konkreten Vorgang, der gerade stattfindet, darum, eben wirklich den Server, von dem aus der Angriff gerade stattfindet, lahmlegen.
Also den gegnerischen, den angreifenden Server lahmlegen, aber kein Hackback. Innenministerin Nancy Faeser will die durch diese Aussage entstandene Verwirrung der Sicherheitsexpertinnen und Experten beseitigen und erläutert ihr Konzept der aktiven Cyberabwehr statt eines Hackbacks so.
Für mich ist wichtig, wenn Sie sehr aktive Cyberangriffe haben, dass wir dann die Möglichkeit bekommen, diese Angriffe insoweit abzuwehren, dass man zum Beispiel sie umleiten kann, also wegleiten. Das hat aber nichts mit Gegenangriffen zu tun, weil ich will niemanden gegenangreifen. Ich möchte aber quasi den Cyberangriff wegbekommen von meiner kritischen Infrastruktur beispielsweise. Darüber rede ich.
Bei welchen Angriffsarten, außer bei einem verteilten Überlastangriff, diese Umleitungsstrategie erfolgreich eingesetzt werden könnte und mit welchen Netztechnologien sie umgesetzt werden soll, dazu gibt es aus dem Innenministerium keine Antworten. Die aktive Cyberabwehr bewertet der Sicherheitsexperte Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung so.
Wenn du schon auf dieser hohen politischen Ebene komplett gegensätzliche Betrachtung hast und das in einem Wort vereimerst, dann weißt du, dass auch die strategische Komponente danach problematisch wird.
Klar ist bisher nur, dass die Bundesregierung die Zuständigkeiten in Sachen Cybersicherheit auf die Bundesebene ziehen will, weg von den Ländern. Dafür will Innenministerin Faeser sogar das Grundgesetz ändern. Wer dann aber auf Bundesebene welche Zuständigkeiten haben soll, das weiß bisher niemand. Sven Herpich.
So wie ich das wahrgenommen habe, geht es darum, dass die Ministerien sich angucken, für welche der Teile dieser Cybersicherheitsstrategie sie verantwortlich sind und welche sie implementieren sollen. Und überprüfen gerade, wie sie diese Teile verändern, welche sie priorisieren wollen, welche sie vielleicht nicht so prioritär umsetzen wollen und welche sie anders umsetzen wollen. Mir ist nicht klar, ob dann nochmal eine aktualisierte Version veröffentlicht wird oder ob die Ministerien dann einfach weitermachen und nach ihrem eigenen Strategiefahrplan, den sie darauf aufgebaut haben, fortfahren.
Klarheit soll hier die vom Innenministerium bis zur Sommerpause vorgelegte Sicherheitsagenda bringen. Wann die anderen Ministerien dann ihre eigenen Konzepte vorlegen, steht noch gar nicht fest. Auch noch nicht abschließend geklärt ist, welche Ministerien sich beteiligen und ihre Zuständigkeiten und Aufgaben dann definieren werden. Vor allen Dingen zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Innenministerium scheint es noch erheblichen Klärungsbedarf zu geben.
Nun, das klassische Kompetenzgerangel ist auch in der Ampelkoalition offensichtlich unvermeidbar und in vollem Gange. Wer koordiniert denn da die unterschiedlichen strategischen Ansätze der Ministerien, Peter?
Also im Prinzip das Bundeskanzleramt. Das wäre zumindest zuständig. Aber das hat im Augenblick eben anderes zu tun, siehe den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ja, und dann bleibt da noch der Chief Information Officer der Bundesregierung. Den haben wir ja auch, Dr. Markus Richter. Den hat die Ampel ja von der Großen Koalition unter Kanzlerin Merkel geerbt. Und der Bundes-CIO, der muss sich jetzt erst einmal um eine möglichst widerspruchsarme Sprachregelung kümmern. Nämlich, er muss sich darum kümmern, wie denn das Ausschalten von gegnerischen Systemen aussehen kann, ohne dass das böse Wort Hackback verwendet wird. Denn Hackback hat die Ampel ausgeschlossen.
Innenministerin Nancy Faeser hat ja vom Umleiten von Angriffen gesprochen, da gibt es aber doch auch schon technische Ansätze.
Bei verteilten Überlastangriffen gibt es die. Darüber hinaus wird aber auch immer gern der sogenannte Weltgartenansatz in die Diskussion eingebracht. Und dahinter steht dann die Strategie, Server, auf denen nachweislich Schadsoftware festgestellt wurde, die werden durch den Provider vom Netz genommen. Erst nachdem dann die Schadsoftware nachweislich beseitigt ist, dafür steht auch der Provider im Wesentlichen ein, geht der Server dann wieder ans Netz. Server mit Schadsoftware werden also in so einer Art eingezäunten Garten gesperrt, damit die eben kein Unheil anrichten können. Das ist eine ganz nette Idee, aber die funktioniert nur eben bei kritischer Infrastruktur nicht.
Und der Ansatz ist ja auch bisher eher bei Privatanwendern realisiert worden.
Ja, dafür ist ja auch gedacht. Denn wenn mein Rechner mal eine Zeit lang nicht erreichbar ist, dann hängt nicht davon das Wohl und Wehe anderer Menschen ab. Aber bei dem Kliniknetzwerk und bei dem Klinikserver, da sieht das schon ganz anders aus.
Wie sieht es denn mit dem Ansatz aus, bei dem die Datenpäckchen erst einmal auf einen Prüfserver umgeleitet werden?
Da gibt es gegenwärtig zwei Varianten in der Diskussion. Erstens, alles umleiten, prüfen und dann erst weiterleiten. Das wäre also so eine Art Filterfunktion. Aber da muss der Prüfserver wissen, nach welchen Kriterien er Datenpäckchen denn als gefährlich oder ungefährlich einordnen soll. Und das ist bei Angriffen nicht immer eindeutig. Und das bremst den Datenverkehr natürlich auch so ziemlich aus. Deshalb ist man zu einer zweiten Variante übergegangen. Nur der Datenverkehr von problematischen Adressen, der wird über Prüfserver geleitet. Aber dazu muss ich dann die Adressen der Angriffsserver kennen.
Aus Sicherheitskreisen wird berichtet, dass das Innenministerium in diesem Zusammenhang auch über das Border Gateway Protokoll diskutiere. Wie würde denn da eine Umleitung funktionieren?
Das Border Gateway Protokoll, das ist ja so eine Art Navigationssystem für das Internet. Alle in den Straßenkarten des Internet verzeichneten Routing-Informationen, die kennt eben dieses Navigationssystem und kann deshalb blitzschnell Routen berechnen, die die Datenpäckchen dann nehmen. Und vor längerer Zeit sind einige Staaten, unter anderem die Türkei, Ägypten, aber auch Russland hat sowas schon mal gemacht, die sind eben auf die Idee gekommen, bestimmte Routeninformationen einfach umzuschreiben. Das könnte man dann auch Umleitung nennen. So kann etwa unerwünschter Datenverkehr aus dem Land gehalten werden. Man könnte das auch als Zensurmaßnahme beschreiben. Das geht aber auch nur mit Routing-Informationen, die bekannt ist. Und genau das dürfte bei den meisten Angriffen in der Frühphase eben nicht der Fall sein. Und das führt dann auch in der Regel zu Störungen des Domain-Name-Systems. Und deshalb raten ja auch Nichtregierungsorganisationen von solchen Maßnahmen ab.
Peter, kurz noch ein Wort über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das soll ja zu einer Zentralstelle ausgebaut werden. Wie soll das denn aussehen?
Ja, ist ja eine Forderung, die es seit langem gibt. Prinzipiell eine sehr sinnvolle Maßnahme. Denn dann kann das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bei jedem Sicherheitsvorfall sofort tätig werden und eben nicht nur bei Bundesbehörden oder im Zuge der Amtshilfe. Eine Zentralstelle zur Abwehr von digitalen Angriffen mit Betonung auf zentral brauchen wir dringend. Allerdings muss dann auch Schluss sein mit dem Nebeneinander von Zuständigkeiten. Dann muss das Bundesamt wirklich in Fragen der IT-Sicherheit den Hut aufhaben. Dann muss es aber auch unabhängig sein, etwa vom Bundesinnenministerium. Und dann dürfen auch etwa der Cybersicherheitsrat und andere Stellen nicht reinreden oder sogar konträre Empfehlungen geben. Und da gibt es noch viel Diskussionsbedarf, denn auch in der Ampel ist das Herauslösen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik aus dem Innenministerium durchaus umstritten. Und innerhalb des Innenministeriums sowieso.
Über die neue Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Schaut man sich alleine einmal die Pressemitteilungen deutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen an, dann hat ein Akronym, also ein Buchstabenkürzel, schon seit 2 oder 3 Jahren absolut die Nase vorn. KI, die Kurzform von künstlicher Intelligenz, prangt mittlerweile auf gefühlt jeder zweiten Meldung. Und waren es zuerst die vielen Berichte, wo überall KI Probleme lösen konnte, die bislang nur schwer berechenbar waren, da häufen sich mittlerweile die Forschungsprojekte, die sich mit einer kritischen Einordnung der KI aus zum Beispiel gesellschaftlicher oder juristischer Sicht beschäftigen. Da stach jetzt eine Meldung heraus, die KI einmal unter einem ganz neuen Blickwinkel betrachtete. Nämlich mit der Fragestellung, welche Auswirkungen die künstliche Intelligenz auf den weltweiten CO2-Ausstoß haben könnte. Dazu wurde eine Studie unter anderem vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin erstellt, die bei Nature erschien. Ich habe Felix Kreuzig vom MCC gefragt, worum es in der Studie konkret geht.
Ja, die Klima-Community hat gemerkt, dass sie sich mehr über Digitalisierung und KI informieren sollte und die Auswirkungen auf den Klimaschutz. Und andererseits hat auch die Computer Science Community, also Silicon Valley, gemerkt, naja, Klimaschutz ist schon total wichtig, wir müssen da mal systematisch herangehen. Und das haben wir jetzt eigentlich zusammengebracht. Also vorher gab es Einzelstudien, die sich mit bestimmten Aspekten beschäftigt haben. Und hier haben wir versucht, gesamt zu konzeptualisieren, wie KI und Klimaschutz zusammenhängt.
Sie haben gesagt, dass es schon vorher Untersuchungen gab. Da geht es dann meistens darum, zum Beispiel, welchen Energieverbrauch die ganzen Rechenzentren auf der Welt haben, wie viel Energie das Internet als Gesamtes verbraucht oder wie viel Energie in das Schürfen von Bitcoins geht. Sie wollen jetzt den Einzelaspekt KI genauer untersuchen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man das aufdröseln?
Ja, also aus dem Weltklimarat wissen wir auch, und da haben wir uns zum ersten Mal auch mit dem Thema beschäftigt, dass die systemischen Effekte eigentlich die wichtigen sind. Also wie verhalten sich Konsummuster, Technologien und so weiter auf längeren Zeitskalen, und KI hat da einen enormen Einfluss. Das ist, weiß man so ein bisschen, aber man weiß nicht, wie das systematisch wirkt und wie groß dieser Einfluss ist. Und das haben wir uns angeguckt. Also es geht einerseits um diese direkten Wirkungen, also den direkten Energieverbrauch. Es geht aber auch um die Möglichkeiten von KI, über neue Technologien auch Lösungen zu finden und dann über, was wir systemischen Einfluss nennen, also wie das auch die Gesellschaft verändert oder Konsummuster verändert. Und das ist zwar sehr schwer zu messen, aber vielleicht das Wichtigste.
Sind das die 3 Sektoren, die Sie ausgemacht haben in Ihrer Studie, die relevant sind für den Klimaausstoß von KI?
Genau, also das sind die 3 verschiedenen Ebenen, die wichtig sind. Und dann gibt es tatsächlich auch Endnutzungssektoren, da ist KI überall wichtig. Also wir wissen, dass im Verkehrbereich viele KI-Möglichkeiten sind, im Gebäudemanagement oder auch in der Landwirtschaft. Also diese Endnutzungsebenen sind auch sehr wichtig. Und überall kann KI eine Rolle spielen, weil es eine sogenannte General Purpose Technology ist. Also sie ist überall einsatzfähig.
An welchem Punkt stehen wir denn da jetzt? An dem Punkt, dass Sie sich erstmal Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man das Phänomen KI und Klimaausstoß überhaupt wissenschaftlich fassen? Oder gibt es bereits Erkenntnisse darüber, was zum Beispiel das autonome Fahren durch KI Besonderes am Klimaausstoß bewirken kann?
Ja, also wir wissen einiges. Das Einfache ist eigentlich diese direkten Emissionen, also über Datenzentren und auch über den Energiebedarf von KI selbst. Das bewegt sich im Prozentbereich und das ist nicht das Allergrößte, aber natürlich auch wichtig. Und man weiß, das muss besser werden. Weniger viel berechnen mit allen möglichen Daten, aber auch natürlich die Effizienztechnologien in den Datenzentren verbessern. Und das, was Sie gesagt haben, autonomes Fahren, das ist tatsächlich Interessante. Eine typische Anwendung, die viel Versprechen mit sich bringt, wo aber unklar ist, was die Wirkungen sind. Also autonomes Fahren kann zum Beispiel bedeuten, dass einfach noch viel mehr durch die Gegend gefahren wird und dass die Effizienzgewinne sofort aufgefressen werden und dass zusätzliche Emissionen entstehen, auch durch den Fahrzeugproduktion und so weiter.
Es kann aber, wenn ich da mal einhaken darf, es kann aber umgekehrt auch bedeuten, dass die Autos zum Beispiel mit weniger Energieeinsatz fahren, weil sie von einem Computer optimal gesteuert werden.
Genau, das stimmt so. Also die Effizienzmöglichkeiten sind in der Tat da. Die Frage ist aber, wie die eingesetzt werden und welche Skaleneffekte dazukommen. Und das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Und die Forschung sagt hier, wenn zum Beispiel in Vororten über geteilte Sammeltaxis, die halt automatisch die Nachbarschaft ansteuern und zum Zielort bringen, diese geteilten Sammeltaxis sind sehr effizient und bedeuten dann tatsächlich sehr viel Einsparung. Wenn aber bewirkt wird, dass die Leute noch viel weiter wegziehen von den Städten und noch viel längere Entfernungen fahren, weil es ja unproblematisch ist, im Auto zu arbeiten, dann sind das unerwünschte Effekte und hier brauchen wir viel mehr Aufmerksamkeit von der Bundesregierung oder auch von Städten, die sich mit dem Phänomen auf der Sicht der Public Policy, also der Regulierung, beschäftigen.
Bevor wir über den politischen Sektor reden, also über die Regulierung und wie die Politik auf Erkenntnisse reagieren muss, was folgt denn jetzt aus Ihren Erkenntnissen zu KI und Klimawirkung für den praktischen Betrieb, für die Entwickler von KI-Anwendungen zum Beispiel, aber auch für die großen Tech-Firmen, die zum Beispiel dann entsprechende Cloud-Services anbieten?
Zwei Sachen. Das erste ist auf jeden Fall Accounting. Also wir müssen einfach viel bessere Informationen haben, wie viel Energie und auch CO2-Emissionen verbraucht und entstehen. Das ist also sehr wichtig und da gibt es eine Transparenzpflicht gegenüber den Firmen und die müssten besser nachgucken, wo das entsteht. Und das zweite ist natürlich auch die Anwendung von Effizienztechnologien und Möglichkeiten, also Daten sparsamer zu rechnen zum Beispiel oder die Datenzentren noch effizienter runterzukühlen oder mit Abwärme gleichzeitig auch die Nachbarschaft für das Heizungssystem, für die Fernwärme nutzen, also diese Möglichkeiten tatsächlich zu nutzen.
Ist es denn schon so weit, ich sag mal, ausformuliert oder kodifiziert, dass eben halt Entwicklern, den Unternehmen, den Firmen tatsächlich Kodizes zur Hand stehen, wo drin steht, wie sie sich verhalten sollen?
Nicht ausreichend. Also es gibt erste Ansätze, aber es braucht auf jeden Fall auch auf nationalstaatlicher Ebene Regulierung, die bezüglich sowohl Accounting als auch Effizienzstandards und der Nutzen der Abwärme der Datenzentren viel bessere Richtlinien zur Verfügung stellen.
Dann sprechen wir doch über die Politik. Was sollen die lernen daraus, dass KI auf jeden Fall einen Klimaeffekt haben wird?
Das Wichtigste ist erstmal zu sehen, dass es einen sehr großen systemischen Zusammenhang gibt, der ist tatsächlich auf verschiedenen Ebenen, also auch die Polarisierung in sozialen Medien ist ja KI moderisiert und das bewirkt ja, dass tatsächlich sowas wie Klimaschutzpolitik viel weniger rational überhaupt diskutierbar ist. Also das sind indirekte Effekte. Aber dann geht es auch um die Gesamtanwendung. Also wir haben KI-Anwendungen natürlich für gezielte Werbung, also damit auch eine Konsumsteigerung. Und sowas wie autonomes Fahren kann eben auch bewirken, dass da zusätzliche Effekte durch den Verbrauch entstehen. Also erstmal zu wissen, dass es diese Sachen gibt. Und was wir eigentlich brauchen, ist dann ein Regulierungsframework und zwar auf zwei Ebenen. Einerseits global, weil wir natürlich über globale Firmen reden und auch globale Effekte reden. Also wir brauchen eine Art Global Governance von KI, auch mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und der andere Fokus ist Städte, weil Städte sehr viele Möglichkeiten haben, gerade im Raum auch Raumaufteilung zu behandeln und KI mittlerweile und die Big Data-Ansätze viele Möglichkeiten dafür liefern, dass die Städte aber selbst dazu nicht ausreichend Zugriff drauf haben und tatsächlich auch schon beeinträchtigt werden durch die Art und Weise, wie KI in diesen Räumen benutzt wird.
Wenn Sie sagen, der Regulierer muss ja Acht drauf geben, dass der KI-Einsatz das berücksichtigt, dann heißt das ja auch gleichzeitig, dass gewisse Anforderungen gestellt werden. Könnte die Anforderung lauten, KI muss klimafreundlich entwickelt werden?
Jein, also die Frage ist, ob man Technologie im Einzelnen regulieren muss. Das könnte man relativ einfach dadurch erledigen, dass es einen CO2-Preis gibt, den es ja zum Teil auch vorhanden ist, der halt nicht ausreichend ist. Also wenn der CO2-Preis hoch genug ist, dann sollten die Anreize auf jeden Fall steigern, dass die KI auch klimafreundlich von Anfang an mitentwickelt wird. Das wäre also auf jeden Fall ein wichtiges Instrument. Aber was dazu hilft, ist natürlich die Regulierung in Bezug auf Accounting und Transparenz und die Anforderung, dass Big Tech halt auch klimafreundlich sein sollte.
Über die Klimarelevanz von KI-Anwendungen sprach ich mit Felix Kreuzig vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3895.
Oh, diese verdammte Hitze.
Vorsicht, Knacki, denk an deine Gesundheits-Apps. Die petzen auch dein Psychogramm. Dann kannst du dir deine Verbeamtung an den Hut nageln. Bleib jetzt cool, Alter.
Wie soll ich denn cool bleiben bei dieser Hitze? Was für eine Beamtung.
Mann, stehst du nicht mit deinem Trecker am Bahndamm? Solche Leute braucht dein Verkehrs- und Internetminister. Praktiker mit einem Lösungsweg für digitale Probleme.
Welcher Lösungsweg?
Deine Treckerschneise zum Bahndamm. Wenn alle so wären wie du, gäb's kein Digitalproblem auf dem Land.
Die Gesundheitspätzen habe ich in die Schublade gefeuert. Das Handy schalte ich aus, bevor ich ausraste. Meistens, weil es zu langsam wird hier am Bahndamm.
Nennt sich Throttling.
Selber Trottel, wenn du mich beleidigen willst.
Ich hab gesagt Throttling, wenn es langsamer wird, damit die Batterie nicht abschaltet bei älteren iOS-Geräten. Selbst wenn die aus sind, sollen sie noch anbleiben. Schrödingers iPhones.
Wenn es aus ist, soll es aus sein, verdammt nochmal. Warum soll es anbleiben? Etwa, weil ich ausraste wegen der Hitze? Schneidet das wer mit?
Nö, deine Ausraster generieren nur einen Hashwert, ähnlich wie dein Messenger einen Nacktfotoalarm petzt. Oder wenn du Desinformationswörter sagst oder die Türkei beleidigst. Da basteln sie gerade an einem Social-Media-Gesetz. Das garantiert dir jahrelangen Urlaub.
Da gilt da nicht die Datenschutzgrundverordnung?
Darf ich lachen?
Bleib
cool, Knacki. Denk an deine Verbeamtung mit Pensionsanspruch.
Krieg ich eh nicht.
Kriegst du doch. Mindestens 75 Behörden und Ämter warten auf Leute wie dich.
Ist das nicht irre? 75 Behörden für Cyberabwehr?
Das ist nicht irre, Knacki. Das ist ein Feature.
Ein Feature? Die analoge Beamtenhierarchie 1:1 verlustfrei zu digitalisieren?
Richtig erkannt, Knacki. Auf dem Weg durch 75 Behörden versickert wirklich alles, selbst ausgeklügelste Cyberattacken.
Wer sagt das?
Psst, der ehemalige Mann für Digitales und Verkehr in China.
China?
Das Verfahren hat er von Deutschland abgeguckt und Deutschland hat zurück abgeguckt. Die Antenne für den digitalen Botschaftsfunk ist auch schon weg.
Wie heißt das Verfahren?
Wie er. Umleitung.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
An die Stelle der Vorratsdatenspeicherung soll ein sogenannter Quick Freeze treten. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Das kündigte Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP heute im Interview mit der Rheinischen Post an. Das Konzept Quick Freeze erklärte er so: Wenn Anhaltspunkte für eine schwere Straftat vorliegen, könnten personenbezogene Daten für ein Verfahren gesichert werden. Sie blieben dadurch erhalten und würden nicht wie sonst automatisch gelöscht.
WikiLeaks-Gründer Julian Assange will gegen seine Auslieferung in die Vereinigten Staaten vorgehen.
Das sagte seine Ehefrau Stella Assange. Seine Rechtsanwälte würden Berufung einlegen. Das müssen sie binnen 2 Wochen am Londoner High Court tun. Die britische Innenministerin Priti Patel hatte gestern entschieden, dass Assange in die USA ausgeliefert werden darf. Ihm soll dort wegen Spionage der Prozess gemacht werden. Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Club, kritisierte die britische Regierung als ignorant. Gegenüber Golem.de sagte sie, die Auslieferung und diese unrechtmäßige Zumutung für alle Journalisten und ihre Quellen sei zu beenden.
Hacker sollen E-Mails der Grünen erbeutet haben.
Das berichtet der Spiegel. Die Partei sei in den vergangenen Wochen mehrfach attackiert worden. Dabei wurden auch die E-Mail-Konten der Parteivorsitzenden Omid Nuripur und Ricarda Lang gehackt und E-Mails an externe Server weitergeleitet. Die Angreifer hätten sich auch Zugang zu einer internen Plattform der Grünen verschafft. Dort würden sich die Grünen etwa über Verhandlungspositionen innerhalb der Ampelkoalition austauschen. Laut dem Bericht ermitteln das Berliner Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt.
Seit gestern gilt das Recht auf eine Internet-Mindestversorgung.
Es bezieht sich auf die Internetgeschwindigkeit. Die Vorgaben sehen vor, dass überall ein Download-Tempo von mindestens 10 Megabit pro Sekunde möglich sein muss. Für den Upload gelten 1,7 Megabit pro Sekunde. Das Gesetz ist gestern rückwirkend zum Monatsbeginn in Kraft getreten. Betroffene, die keine oder langsame Verbindungen zur Verfügung haben, können sich nun an die Bundesnetzagentur wenden.
Ermittler aus 4 Ländern sollen ein großes Botnet ausgehebelt haben.
Wie das US-Justizministerium mitteilt, waren an der Aktion Behörden aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden beteiligt. Das Botnet habe aus Hunderttausenden ans Internet angeschlossenen Geräten bestanden. Die kriminellen Betreiber, die das Ministerium in Russland vermutet, hätten zahlenden Kunden Zugang zu diesen erbeuteten Geräten angeboten. Die hätten sie daraufhin verwendet, um etwa Schadsoftware zu verbreiten. Bei der Aktion sollen sich Ermittler des FBI Zugänge gekauft haben. So sei es ihnen gelungen, das Botnet auszuhorchen. Nun hätten sie die Infrastruktur zerschlagen.
Microsoft hat den Internet Explorer eingestellt.
Nach 27 Jahren beendete der Konzern am Mittwoch offiziell den Support für seinen ursprünglichen Browser. Kunden, die das Programm noch verwenden, sollen in den nächsten Monaten auf den Browser Edge umgeleitet werden. Aus dem Betriebssystem Windows 11 wurde der Internet Explorer bereits entfernt. Die Umstellung könnte vor allem in Japan zum Problem werden, wie der Branchendienst Golem berichtet. Dort verwendete laut einer Umfrage im März die Hälfte der Unternehmen den Internet Explorer, etwa für Verwaltungsaufgaben, Datenaustausch oder internes Rechnungswesen.
Wegen einer Cyberattacke musste Russlands Präsident Wladimir Putin eine Rede verschieben.
Es habe eine Denial-of-Service-Attacke auf das Akkreditierungssystem des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg gegeben. Das teilte der Kreml mit. Putin musste seine gestrige Rede daher um eine Stunde verschieben. Bei dieser Art von Hackerangriff wird ein Server mit Anfragen bombardiert und in die Knie gezwungen. Die Attacke habe bereits am Donnerstag begonnen, sagte ein Kreml-Sprecher laut der Nachrichtenagentur Reuters.
Sternzeit, 18. Juni. Die vergessenen Entdecker der Exoplaneten. Seit einigen Wochen sind mehr als 5000 Planeten bei fernen Sternen bekannt. Das Knacken dieser Marke feierten die NASA und das renommierte Caltech mit einer falschen Darstellung der Entdeckungsgeschichte. Immer wieder heißt es, der erste Fund eines Planeten bei einem sonnenähnlichen Stern sei Mitte der 90er Jahre gelungen. Tatsächlich wurde die Entdeckung des ersten Exoplaneten schon 8 Jahre früher verkündet, am 18. Juni 1987. Die kanadischen Astronomen Gordon Walker und Bruce Campbell hatten entdeckt, dass sich der Stern Gamma Cephei minimal hin und her bewegt. Ursache dafür ist ein Planet, der den Stern umkreist. Die Forscher präsentierten ihre Daten sehr zurückhaltend auf einer Tagung. Heute ist kaum mehr vorstellbar, dass in den 80er Jahren die meisten Kollegen die Entdeckung von Walker und Campbell entweder gleichgültig oder mit größter Skepsis zur Kenntnis nahmen. Niemand kam auf die Idee, die Beobachtungen zu überprüfen. Später ließen sich die Kanadier von dem Hinweis eines Kollegen entmutigen, das vermeintliche Signal eines Planeten gehe wohl nur auf Aktivitäten auf der Sternoberfläche zurück. Zermürbt widerriefen sie ihre Entdeckung und stellten die Arbeit ein. 2003 haben andere Astronomen den Fund bestätigt. Doch die epochale Entdeckung war in der Wissenschaft und Öffentlichkeit längst vergessen. Selbst der Nobelpreis ging vor einigen Jahren an die Nachfolger, nicht an Walker und Campbell, die wahren Entdecker der Exoplaneten.
Sollte Schwarzarbeit in Haushalten legalisiert werden? Das ist die Frage, die gleich bei Streitkultur diskutiert wird, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.